Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Um ein Buch soll es heute zuerst gehen. Um ein Buch, das zunächst einmal gar keine Autorin hatte und das, seit es vor 16 Jahren erschien, nicht nur ein Bestseller, sondern auch ein Longseller geworden ist. Wiedererschienen muss es eigentlich heißen, denn die Erinnerungen einer Frau mit dem Pseudonym Anonyma waren schon 1954 auf Englisch, 1955 auf Niederländisch und 1959 dann auch auf Deutsch erschienen, in einem Schweizer Verlag allerdings. Sie habe die Ehre der deutschen Frau beschmutzt und das Buch sei eine Schande für die deutsche Frau, so hieß es damals, denn die Autorin beschrieb ihr Leben in 4 Wochen im Frühjahr 1945, als der Krieg gerade zu Ende war und sie unter anderem von plündernden Rotarmisten vergewaltigt wurde. 2003 dann die Neuherausgabe, relativ schnell auch die Recherche des SZ-Redakteurs Jens Biski, dass es sich bei der Autorin um die Journalistin Martha Hillers handelt. Und dann die Frage, wie authentisch diese Erinnerungen denn seien. Dafür hat sich in einem Buch unter anderem der ehemalige Kulturchef des Deutschlandfunks Matthias Stressner ausgesprochen. Es gab aber auch andere Stimmen. Gestern Abend nun wurden im angesehenen Institut für Zeitgeschichte in München neue Erkenntnisse präsentiert, die Historikerin Julia von Saal zutage gefördert hat, auf Grundlage der Originalunterlagen von Martha Hillers. Wie es dazu kam, das habe ich Julia von Saal vorhin gefragt.
Wir haben jetzt diesen Nachlass im Jahr 2016 völlig unerwartet bekommen bei uns im Archiv, in unserem Institut für Zeitgeschichte.
Einer der zentralen Sätze Ihrer Auswertung, veröffentlicht in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte, lautet für mich: Es steht außer Zweifel, dass die einzelnen Bearbeitungsstufen vom Original, also von den Tagebüchern, von dem, was Ihnen jetzt zugänglich ist, zum Buch aus der eigenen Feder, also aus der Feder Martha Hillers, stammt. Stand das denn jemals in Zweifel?
Ja, und zwar in der Diskussion, nachdem das Buch erschienen ist und durch die Decke ging 2003, hat ja Jens Biski ihre Identität gelüftet. Und damals stellte sich im Zuge dieser Diskussion heraus, dass niemand die Originale gesehen hat. Und eine seiner Vermutungen war als Folge, dass eventuell Kurt Marek da mitgeschrieben habe. Ich komme zum Schluss, dass nach der Auswertung der Bearbeitungsstufen der uns vorliegen, aber auch Briefe zwischen ihr und dem Kurt Marek, der ein enger Freund von ihr war.
Und unter dem Pseudonym C.W. Ceram selbst sehr erfolgreiche Bücher veröffentlicht hat.
Genau. Ich komme zum Schluss, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist. Ich kann das natürlich nicht 100% beweisen, aber es sind einige Argumente zu finden, die darauf hindeuten, dass es unwahrscheinlich ist.
Es ist aber auch nicht 1:1 sozusagen ein Transkript der Notizen, die sich damals Frau Hillers gemacht hat. Es ist schon eine Form von Bearbeitung, die wir als Buch
ja,
kennen.
Ja, natürlich, auf alle Fälle.
In dem Buch kommen Gewaltszenen vor, es werden Vergewaltigungen beschrieben. Ist das der Hauptgrund gewesen dafür, dass sie ihre eigene und die Anonymität anderer beschriebener Figuren wahren wollte?
Ich denke, das ist mit der Grund und das ist einfach die Art und Weise, wie sie das beschrieben hat. Sie hat natürlich alles, auch die Personen mit sehr viel Hohn teilweise beschrieben, mit denen sie einen Umgang hatte. Und ich denke, das ist schon auch mit der Grund, warum sie das anonymisiert hat. Es sind ja sehr viele, sehr, sehr persönliche, fast schon klinische Beschreibungen bei ihr über das, was die Frauen erfahren haben. Und das ist ja auch nicht unbedingt nur die Vergewaltigung. Also die Grenze ist ja bei ihr so fließend zwischen Vergewaltigung und Prostitution.
Hat sich für Sie, nachdem Sie sich jetzt wissenschaftlich auch mit den Quellen befassen konnten, hat sich für Sie das Buch verändert? Sie sind Historikerin. Nehmen Sie es als historische Quelle in gleichem Maße wahr, wie Sie es vorher getan haben?
Ja, sogar viel mehr, weil ich finde, dass das, was vorliegt jetzt als Buch, wenn man das Buch im Lichte der Originale liest natürlich, wenn man die Originale kennt und diese Bearbeitungsstufen, dann erkennt man, dass das Buch mehrere Schichten hat. Und je nachdem, mit welchen Fragen man an diese unterschiedlichen Schichten des Buches geht, kann man sehr viel daraus ziehen. Das ist für mich schon ein wertvolles Dokument, dieses Zeitzeugnis, muss man sagen, dieses Buch. Es ist klar, dass es nachgearbeitet ist. Aber auch diese Nacharbeitung hat einen Wert für sie. Ja, es verrät zum Beispiel einiges über das gesellschaftliche Klima im Nachkriegsdeutschland. Man kann es auch als ein sozialer Lackmustest interpretieren. Vor allem, wie das Buch angenommen worden ist oder nicht. In den 50er Jahren wurde es nicht angenommen, 2003 ging das Buch durch die Decke.
Wie erklären Sie das?
Das hat mehrere Gründe. In den 50er Jahren war der Normalisierungsdruck auch sehr stark, ja, nach dem Krieg. Ihr Buch war einfach sehr der Zeit im Voraus. Das passte einfach nicht in die Zeit. Sie beschreibt diese zwischenmenschlichen Beziehungen.
Das Institut für Zeitgeschichte hat seinen hervorragenden Ruf unter anderem durch die Herausgabe von Quellen, durch kommentierte Ausgaben von Standardwerken, die neu bearbeitet, neu interpretiert worden sind. Werden die Quellen zum Buch der Anonyma auch herausgegeben, veröffentlicht werden?
Dazu kann ich Ihnen noch nichts sagen. Wir werden sehen.
Das ist eine rechtliche Frage oder ist es eine inhaltliche Entscheidung?
Es ist, denke ich, inhaltliche Entscheidung. Und ich bin einfach noch nicht so weit, um diese Frage zu beantworten.
Nachdem, was Sie jetzt erforscht haben, muss man das Buch noch irgendwie verteidigen? Muss man noch irgendwie begründen, dass das auch eine authentische, eine verlässliche historische Quelle ist?
Man muss es schon tun, weil ich denke, nicht jedem klar ist, dass jedes Tagebuch, was publiziert wird, auch nachgearbeitet ist. Das ist etwas Selbstverständliches und Literarisierung ist nicht fähig.
Sagt die Historikerin Julia von Saal über das Buch »Eine Frau in Berlin« von Martha Hillers. In Weimar, genau, Goethe, Schiller, Liszt. In Weimar gibt es einen neuen Rat der Stadt. Dieser Rat hat 6 Fraktionen und 6 Ausschüsse, deren Leitungen nun neu zu besetzen sind. Da ist es logisch und auch demokratisch, dass alle 6 Parteien und damit auch die AfD einen Vorsitz abbekommen sollen. Dass es sich dabei nun ausgerechnet, was die AfD angeht, um den Kulturausschuss handeln soll, das stößt in der Stadt allerdings auf Kritik, denn es ist noch nicht so furchtbar lange her, dass sich die Klassikerstadt Weimar auch zu ihrer NS-Vergangenheit bekennt, mit dem ehemaligen KZ Buchenwald oben auf dem Ettersberg und dem protzigen NS-Gauforum mitten in der Stadt. Was würde eine AfD-geleitete Kulturpolitik für die Stadt bedeuten? Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard hat sich in Weimar umgehört.
Nein, normal sind wir nicht,
bekennt Peter Kleine, Oberbürgermeister der kleinen Stadt Weimar. Denn Weimar sei beladen, geradezu überladen mit Geschichte, mit Kultur, die sich nie nur lokal und selten nur national verortet hat. Bach, Goethe, Schiller, Herder, Wieland, Liszt, Nietzsche, das Bauhaus, wiesen und strahlten weit über die Provinz, über Deutschland hinaus, meint auch Helmut Seemann, Präsident der Klassikstiftung Weimar.
Das macht den Weimarer Kulturaspekt so bemerkenswert, dass das üblicherweise in den Kapitalen stattfindet. Dort wird gesagt, was französische, was englische, was italienische Kultur ist. Aber in einer besonderen und gerade auf die Kulturgeschichte gerichteten Blick ist Weimar immer auch eine nationale und europäische Angelegenheit.
Und das bringe eine Verantwortung der Lokalpolitiker mit sich, die ihren Wahlkreis weit überschreite. Deshalb wäre auch ein Kulturausschussvorsitzender der AfD kein lokales Problem.
Dann wird die Stadt nicht untergehen, aber es herrscht eben gelegentlich in der Stadt die Vorstellung, Kultur sei immer das Unwichtigste. Und das ist schiere Ignoranz, denn davon lebt diese Stadt, dass es hier auf Kultur ankommt. Und deswegen wäre es ein verheerendes Zeichen.
Die Geschichte Weimars werfe ein klares Licht darauf, was völkische, illiberale Kulturpolitik bedeutet, sagt Volkhard Knigge, Direktor der Buchenwald-Stiftung. Schon vor 1933 haben völkische Kulturpolitiker Spielpläne, Bibliotheken und Museen gesäubert und die Machtübernahme der völkischen und nationalsozialistischen Rechten erprobt.
Und die Ähnlichkeiten zum kulturpolitischen Handeln der AfD liegen ja auf der Hand. Es ist immer wieder die Rede davon, dass Kultureinrichtungen, auch Gedenkstätten, sich an ein sogenanntes Neutralitätsgebot halten sollen. Und natürlich ist völlig klar, wir sind nicht wertneutral im Sinne der Verteidigung und Bewahrung demokratischer Kultur und des damit verbundenen Menschenbildes der unteilbaren Würde.
Volkhard Knigge hat den Thüringer AfD-Funktionären in der Gedenkstätte Buchenwald an offiziellen Gedenktagen Hausverbot erteilt. Das träfe auch einen AfD-Kulturausschussvorsitzenden. Helmut Seemann zeigt dafür volles Verständnis.
Das kann eine Partei, die den Nationalsozialismus und die Verbrechen des Nationalsozialismus für einen Vogelschiss in einer tausendjährig erfolgreichen Geschichte hält, so die Worte des Parteivorsitzenden, jedenfalls in Weimar nicht wirklich vertreten.
Die AfD-Fraktion wollte sich außer mit einem allgemein gehaltenen Protest nicht zu der Frage äußern. Aber die Fraktionsvorsitzende Heike Knatkowski erklärte schon direkt nach der Kommunalwahl:
Wir sind AfD, Wir kennen alle unser Parteiprogramm, wir kennen die Belange und natürlich werden wir unsere Arbeit anlehnen an der gesamtpolitischen Ideologie der AfD.
Darin sehen Politiker und Kulturschaffende in Weimar ein Bekenntnis auch zum Landesvorsitzenden der Thüringer AfD, Björn Höcke, der eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert hat. Dass die AfD überhaupt Anspruch auf den Kulturausschussvorsitz erhebt, folgt der Geschäftsordnung des Stadtrates von Weimar. Jede Fraktion kann sich einen Ausschuss aussuchen, beginnend mit der stärksten in Weimar der Grünen-Fraktion. Der AfD als kleinster Fraktion mit 11% blieb am Ende der Kulturausschuss. Vorabsprachen, nach der die linke Fraktion, wie seit Jahren üblich, den Kulturausschuss übernehmen sollte, scheiterten. Wobei die Schuldzuweisungen kreuz und quer gehen. Helmut Seemann bemerkt suffisant:
Das ist an sich erstmal eine erfreuliche Reaktion, weil es, glaube ich, bisher niemanden gegeben hat, der gesagt hat, ach, das macht doch nichts.
Alle Fraktionen im Weimarer Stadtrat außer der AfD wollen inzwischen unbedingt einen Kulturausschussvorsitzenden der AfD vermeiden. Der Oberbürgermeister Peter Kleine gibt sich zuversichtlich.
Eine Wahl ist immer geheim und weiß man nie, wie sie endet. Insofern bin ich mir sicher, dass das bezogen auf die Besonderheit des Kulturausschusses eben keiner von der AfD gewählt wird. Da bin ich mir relativ sicher.
Ein Beitrag unseres Landeskorrespondenten Henry Bernhard aus Weimar. Deutschland, deine Großprojekte. Wenn was schief geht, ist nicht immer nur der Verkehr betroffen. Der Flughafen in Berlin oder der Bahnhof in Stuttgart zum Beispiel. Gerade bei Verzögerungen und Kostensteigerungen spielt auch die Kultur gern mal mit im Konzert der, naja, nicht ganz so präzisen Planungen oder Kostensteigerungen. Opernhaus in Köln, Elbphilharmonie in Hamburg und seit einiger Zeit eben auch das Humboldt-Forum in Berlin. Die gute Nachricht von heute, dass es immer noch kein wirklich überzeugendes inhaltliches Konzept gibt, ist seit heute vielleicht ein klein wenig weniger schlimm geworden. Es gibt nämlich nun mehr Zeit zum Nachdenken. Die schlechte mit der geplanten Eröffnung Ende 2019 wird's nichts. Das hat der Generalintendant Hartmut Dorgerloh heute sozusagen amtlich bestätigt. Gerüchte gab es schon länger. Die Hintergründe hat Christiane Habermals.
Das Prestigeprojekt der Kulturnation Deutschland ist 10 Monate im Verzug. Die Betriebsgenehmigung werde nach derzeitiger Planung erst am August 2020 erteilt werden können, räumte Dorgerloh ein.
Das ist die Voraussetzung dafür, dass die erste Phase im September 2020 einsetzt, mit der Eröffnung von Erdgeschoss und erstem Obergeschoss. Dazu gehören die Geschichte des Ortes mit Lapidarium, archäologischem Keller und dem großen Panoramaraum. Dazu gehören 2 Sonderausstellungen. Eine wird dem Thema Elfenbein gewidmet sein. Dazu gehören 2 Shops, Bistro, Restaurant und im ersten Obergeschoss die Ausstellungen der Humboldt-Universität zu Berlin und der Stiftung Stadtmuseum / Kulturprojekte Berlin und die Werkräume der Akademie.
Bei der Eröffnung in Rathen soll es bleiben, nur verschoben. Zuvor hatte sich der Stiftungsrat der Stiftung Humboldt-Forum, dem Kulturstaatsministerin Monika Grütters vorsitzt, getroffen, um zu beraten, wie es mit dem Humboldt-Forum weitergehen kann. Durch die Verlängerung der Baustelle wird das Projekt auch teurer. Von 20 Millionen Euro mehr ist die Rede, immer noch wenig im Verhältnis zum Bauvolumen von 595 Millionen Euro. Doch hinzu kommen Mehrkosten, die den Nutzern entstehen. Moritz van Dülmen, Geschäftsführer der Kulturprojekte GmbH, die die Ausstellung für das Land Berlin konzipiert, zeigte sich wenig begeistert.
Es sind jede Menge von auch befristeten Arbeitsverträgen, die verlängert werden müssen. Es sind Leihverträge. Es gibt einen relativ großen Handlingsbedarf natürlich, der jetzt dadurch entsteht. Den kann man heute noch nicht beziffern. Ist die Frage, wie groß der sein wird. Hier werden wir natürlich sehen müssen, von welcher Seite wo können die Kosten übernommen werden.
Doch auch den neuen Eröffnungstermin im September 2020 zu halten, wird schwierig. Das für den Bau zuständige Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, BBR, wollte sich ursprünglich gar nicht auf einen neuen Termin festlegen lassen. Man könne frühestens in 3 Monaten etwas Verbindliches sagen. Doch Grütters machte Druck. Sie will ihren Kabinettskollegen Horst Seehofer dazu bringen, dass das ihm unterstellte BBR mehr Personal und eine effizientere Bauleitung schickt. 800 Bauarbeiter würden gebraucht, tatsächlich arbeiten derzeit nur 380 am Humboldt-Forum. Heute erklärte Hans-Dieter Hegner, Bauvorstand der Stiftung Humboldt-Forum, er wäre schon froh, wenn man 200 zusätzliche Fachkräfte bekäme.
Ja, wir hätten gern noch 200 Leute hier, aber das müssen auch 200 Leute sein, die an der richtigen Stelle arbeiten und die richtigen Arbeiten ausführen. Also insofern ist nicht nur das mit Masse zu erschlagen, sondern mit einem guten Baumanagement.
Ob Horst Seehofer große Leidenschaften für Grütters Kulturprestigeprojekt an der Spree entwickelt, ist allerdings fraglich. Zwei Varianten standen zuletzt zur Diskussion. Erst in Ruhe fertig bauen, das wünscht sich das BBR, auch um die Bauqualität nicht zu gefährden. Oder schon parallel die Ausstellungen einrichten, wo immer das geht. Für Dorgerloh und Grütters gibt es zu letzterem keine Alternative. Sie wollen eröffnen. Die Turfanhöhlen sollen bereits im Herbst in die Kuppel eingebaut werden, während an ihr noch gebaut wird. Und Grütters macht auch anderweitig Druck. Das Haus wird als politische Kulisse gebraucht. Die große Humboldt-Geburtstagsfeier in diesem Jahr soll wie geplant am 13. und 14. September im Humboldt-Forum stattfinden und sei es auf der Baustelle. Und im September 2020 plant sie, im wiedererrichteten Preußenschloss anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eine große internationale Konferenz zu kolonialen Kontexten zu veranstalten. Mit Kulturministerkollegen aus ganz Europa.
2020 also. Wahrscheinlich. Christiane Habermals über den aktuellen Stand der Dinge beim Humboldt-Forum. Kleines lustiges Detail am Rande übrigens noch. In der FAZ war heute zu lesen, dass in die Klimaanlage des Humboldt-Forums das falsche Kühlmittel eingefüllt worden sei. In Dresden funktionieren die Museen und wie überall auf der Welt wird auch dort gerade der Mond gefeiert. Nicht allerdings 50 Jahre Mondlandung, sondern 200 Jahre zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Das berühmte Bild des noch berühmteren Caspar David Friedrich, das 1819 entstanden ist. Um dieses Kleinod der deutschen Frühromantik haben die staatlichen Kunstsammlungen Dresden nun eine ganze Ausstellung gebaut, die Carsten Probst gesehen hat. Ihn habe ich in Abwandlung von Gertrude Stein gefragt, ob das denn trägt. Ein Mond ist doch ein Mond, ist ein Mond, ist ein Mond, oder?
Ja, es gibt natürlich relativ viele verschiedene Möglichkeiten, das zu deuten. Also schon dieses Bild selbst hat ja so viele verschiedene Deutungen erfahren, dass man eigentlich sagen könnte, was bedeutet der Mond eigentlich tatsächlich in diesem Bild? Man kann ihn wirklich auf verschiedene Weise sehen. Man hat politische Deutungen, man hat persönlich, also biografische Deutungen dieses Mondmotivs, man hat aber auch maltechnische Ansprüche damit vermengt. Und was interessant ist an dieser Ausstellung, viele Maler, die eben in dieser Ausstellung zu sehen sind, standen dann in mehr oder weniger direktem Kontakt auch mit Caspar David Friedrich und haben dann aber sich im Laufe der Jahrzehnte doch in der Wahl auch dieses Mondmotivs immer weiter von Friedrich entfernt. Man kann das Mondmotiv selbst vielleicht malerisch gar nicht so großartig variieren, aber es steht auch im Zentrum einer Wandlung des Landschaftsverständnisses quasi von der klassizistischen Ideallandschaft hin zu einer gefühlten Landschaft.
Bleiben wir mal erst ganz kurz noch bei den vielen Deutungsmöglichkeiten dieses einen Bildes, die Sie gerade angesprochen haben. Wie wird das umgesetzt in der Ausstellung? Muss ich den Katalog in der Hand haben? Gibt es ganz viele Wandtexte?
Nein, im Gegenteil. Also ich habe auch mit Holger Birkholz, dem Kurator, gesprochen und er möchte eigentlich fast gar keine Texte in dieser Ausstellung haben. Er vertraut darauf, dass eben im Wechsel dieser verschiedenen Darstellungsweisen der Landschaft rund um den Mond und der Anschauungsweisen das Publikum eigentlich schon selbst dazu kommt. Das Mondmotiv, wie Sie schon sagten, wandelt sich selbst gar nicht, aber das Drumherum, die Stimmungsauffassung sozusagen, die verändert sich schon. Und bei Caspar David Friedrich haben wir nun auch tatsächlich noch etwas in seiner Malweise begründetes, wie eine Collage geradezu, dass er diese Landschaften zusammenfügt, um eben eine Bühne für dieses Landschaftsgefühl zu kreieren. Und daraus ergeben sich ganz viele ikonografische Implikationen. Ich hatte eine politische beispielsweise erwähnt. Also es gibt ein Zitat, das überliefert ist von Friedrich, wo er eben auch gesagt habe, diese beiden Herren, die sich dort im Anblick des Mondes versammelt hätten zum Waldspaziergang, die würden dort in ihrer altdeutschen Tracht sich zum Demagogisieren getroffen haben. Das würde auf die Karlsbader Beschlüsse von 1819 vielleicht deuten und Friedrichs Einstellung gegen die Restauration, durch die jede Art von liberaler Haltung quasi noch als Demagogie verfolgt wurde. Und das betraf in Friedrichs Umfeld auch eben viele enge Freunde.
Bis wohin reichen denn diese Darstellungen? Also es fängt an mit diesem Nukleusbild offenbar, wo endet's?
Also es geht bis hin zu, ich würde sagen, ganz buchstäblich den Vorabend des Realismus. Es gibt ein Bild von Christian Friedrich Gille, der Landschaften eigentlich nicht mehr so konstruiert, wie bei Friedrich, sondern eher wirklich aus einem ganz malerischen Moment heraus gestaltet. Sie sehen auch sehr viel stärker diesen Farbauftrag auf dem Bild selbst und haben insgesamt ganz spürbar hier eine Vordeutung, eine sehr frühe Vordeutung auf den Naturalismus, fast schon später bei anderen Gemälden noch auf die impressionistische Art der Landschaft. Also hier interessiert der Mond fast nur noch als eine Art Lichtphänomen, als ein augenblicklich wahrgenommenes Phänomen, gar nicht mehr mit dem Romantischen drumherum.
Aber auch das sind noch Landschaftsbilder, also Fabriken mit dem Mond drüber oder Städtebilder oder sowas eher nicht?
Das gibt es auch. Also zum Beispiel von Friedrichs Freund Dahl gibt es eine Ansicht von Dresden. In den Häusern, die dort abgebildet sind, sieht man dann so vereinzelt erhellte Fenster, also mit ganz warmem Licht aus den behaglichen Stuben sozusagen heraus, die dann auf das kalte Mondlicht treffen. Und Gille selber hat auch durchaus Fabriklandschaften schon gemalt in der Zeit, ja.
Nachdem wir Sie jetzt alles erzählt haben, Herr Probst, ganz kurz noch, warum dann nur eine kleine Kabinettsausstellung, warum nicht was Großes?
Ja, das hat man in Dresden auch anfangs sich vielleicht sogar gedacht. Holger Birkholz hat gesagt, seine Idee wäre auch eigentlich eine größer dimensionierte Ausstellung gewesen. Aber im Herbst wird eben die Galerie Alter Meister im Zwinger wieder eröffnet, auch in Dresden. Und man konnte eben aufgrund dessen, dass da so viele verschiedene andere Gemälde gebraucht werden für diese Neueröffnung und Neueinrichtung, eben nicht mehr vollständig auf die Sammlungen zurückgreifen. Und deswegen hat man sich für das kleine Format entschieden.
Also, es sind nicht immer Kunstgründe, die eine Rolle spielen. Ein mondsüchtiger Carsten Probst war das aus Dresden. Vielen Dank. Die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske beginnen heute mit einer guten Nachricht für die Buchhändler.
Ja, tausende Buchhändler atmen auf. Der größte Buchgroßhändler Deutschlands ist nämlich offenbar gerettet. Koch, Neff und Volkmar, kurz KNV, wird von der Berliner Logistikfirma Zeitfracht aufgefangen, wie der Insolvenzverwalter heute mitteilte. Das Familienunternehmen übernimmt das operative Geschäft und alle 1600 Mitarbeiter in Stuttgart, Leipzig und Erfurt. KNV hatte im Februar Insolvenz angemeldet. Zeitweise war dadurch die Belieferung von Buchhandlungen in Gefahr. KNV beliefert nämlich Buchhändler in Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Ländern über Nacht mit fast 600.000 Buchtiteln. Es ist keine leichte Aufgabe, die der Historiker und Politiker Christoph Stölzel da übernimmt, als Berater des Jüdischen Museums Berlin. Er selbst hatte nach dem Rücktritt des Direktors Peter Schäfer Kulturstaatsministerin Grütters seine ehrenamtliche Hilfe angeboten. Als erstes will er jetzt mit dem Team sprechen, das die neue Dauerausstellung vorbereitet und damit zu Stölzel für die Visitenkarte des Hauses verantwortlich ist. Außerdem möchte er mit vielen Menschen Gespräche führen, die sich in die Kontroverse um den Umgang des Museums mit Israel eingemischt haben. Israel sei natürlich ein Thema im Jüdischen Museum, erklärte Stölzel im Deutschlandfunk Kultur.
Aber ich finde schon, man sollte sich hüten davor, das Jüdische Museum in Berlin zur Hauptagora, zur Hauptdiskussionsstätte über den Nahostkonflikt zu machen. Da gibt es viele Foren, Parlamente, Akademien, Fachkundige. Das kann man gar nicht einem Museum allein überlassen.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters kann nächstes Jahr wieder zusätzliche Haushaltsmittel einplanen. Der Etat ihres für Kultur und Medien zuständigen Hauses steigt um mehr als 58 Millionen auf gut 1,82 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 3,3%. Der Gesamthaushalt des Bundes steigt dagegen nur um 1%.
2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9.
Das berühmte Pippi Langstrumpf-Lied verletzt nach Ansicht des Hamburger Landgerichts wohl das Urheberrecht. In einer Anhörung zum Streit um den deutschen Text von Wolfgang Franke erklärte der vorsitzende Richter heute, der Unterlassungsantrag der Erben von Astrid Lindgren sei aussichtsreich. Die Erben sind der Ansicht, dass die deutsche Fassung nur eine sogenannte abhängige Bearbeitung des Originals ist. Zwar kommen die Zeilen 2 mal 3 macht 4 und ich mach mir die Welt gar nicht vor im Lindgren-Text. Aber der springende Punkt ist, so der Richter, dass der deutsche Text typische Elemente von Pippi Langstrumpf enthält, wie das Haus, das Äffchen oder das Pferd, natürlich auch die Umsetzung der Plutimikation. Sollte das Gericht der Klage stattgeben, dann könnte das Lied vorerst nicht weiter verbreitet werden.
Aber heute durften wir es noch spielen. Auch das war Kultur heute. Danke fürs Zu- und Weiterhören. Die Informationen am Abend nach den Nachrichten zum Beispiel. Da geht es unter anderem um die Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses zum Fall Lübcke. Am Mikrofon war Stefan Koldehoff. Auf bald.